Was auch immer geschieht, nie dürft ihr so tief sinken, von dem Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken.
Ja, wo der Lebenshöhepunkt von nicht wenigen Menschen darin besteht, möglicherweise mal einen Auftritt zu haben. Als Telefonjoker bei Günther Jauch, da kann man zum Beispiel auch mal an Erich Kästner erinnern, mit dem sich begannen die Nachrichten aus dem beschädigten Leben in dieser Woche, in denen wir in dieser Woche uns Untersuchungen anschauen wollen, die die Funktionsweise und die Verbreitung von antisemitischen Einstellungen beschreiben. Eine Untersuchung zum Beispiel, die Monika Schwarz-Frisel und Yehuda Reinherz vor ein paar Monaten veröffentlicht haben. Eine Untersuchung, die sich zur Quelle begibt und die Gedankenmuster von Antisemiten untersucht. Das ist möglich, weil es genug Probanden gibt, die die Produkte ihres Ressentiments zum Beispiel am Zentralrat der Juden in Deutschland verschicken oder an die israelische Botschaft in Berlin. 14.000 Briefe, Faxe und E-Mails aus dem Jahr 2002 bis 2012 haben die beiden Forscher gesichtet, geordnet und analysiert.
Ich beschäftige mich ja schon sehr lange mit dem Verhältnis von Antisemitismus und Sprache, weil sich Antisemitismus seit vielen Jahrhunderten über die Sprache manifest zeigt. Und ich war sehr unzufrieden mit der bisherigen Hauptmethode in der Antisemitismusforschung, die ja primär auf quantitativen Erhebungen, also Umfragen in der Bevölkerung basiert. Und man muss sich das so vorstellen, dass das eigentlich eine sehr begrenzte Methode ist. Man legt den Personen vier Aussagesätze vor, die sie dann mit Ja, Nein oder Ich weiß nicht ankreuzen. Und diese Umfragen ergeben natürlich gar keinen Aufschluss über den natürlichen Sprachgebrauch und auch nicht über die wirklichen Einstellungen von Menschen mit antisemitischem Gedankengut. Und da haben wir uns überlegt, dass eben eine repräsentative große Korpusanalyse, also eine große Sammlung von Texten, die einschlägig sind zum Thema Juden und Judentum, doch wesentlich besser uns Einblick geben können in Gesinnungsantisemitismus, in Einstellungen, die sich ja über den Sprachgebrauch widerspiegeln und transparent gemacht werden. Und unsere Fragen waren, wie artikuliert sich heute eigentlich nach so vielen Jahren oder Jahrzehnten der Aufklärungsarbeit nach der Erfahrung Auschwitz Antisemitismus? Und wer schreibt dem Zentralrat, wer schreibt der israelischen Botschaft, was sind das für Leute, was sagen sie über sich selber aus, wie artikulieren sie unter Umständen alte antisemitische Stereotype? Und da sind wir in der Tat zu signifikanten Ergebnissen gekommen.
Ja, soweit Monika Schwarz-Frisel, Professorin an der TU in Berlin, die eine Studie mit herausgegeben hat zu den aktuellen Erscheinungsformen des Antisemitismus in Deutschland. Die Menschen, die an die israelische Botschaft schreiben oder an den Zentralrat der Juden in Deutschland schreiben, die sind meist aufgebracht. Sie müssen etwas ausdrücken, zum Beispiel ihre
ohnmächtige Wut, Empörung und unmäßigen Zorn.
Es geht ihnen zumeist um die
Verbrechen der Israelis und die freche Komplizenschaft des Zentralrats.
Und kein Wort scheint den Absendern ausreichend zu sein, um zu beschreiben, wie sehr sie leiden.
Ich bin fassungslos und tief erschüttert.
Um sich Erleichterung zu verschaffen, müssen sie die Juden zurechtweisen oder bestrafen, zum Beispiel, indem sie sie beschimpfen.
Ihr Judenschweine, ihr Kinderfresser, ihr Terroristen und Kriegsverbrecher. Ihr feigen Scheißhaufen, ihr Kindermörder, Kinderfresser, Organklauer, ihr Völkermörder und Kriegstreiber.
Einen Unterschied sehen die Forscher bei der Art der gefehlten Beschimpfungen.
Rattenpack, kranke, widerwärtige, ultrabrutale Wichser. Dreckeliger Jau, zieht euch aus Palästina zurück, ihr stinkenden Parasiten. Der Jude ist kein Mensch, er ist eine Fäulniserscheinung.
Während rechtsradikale Schreiber eher mit Fäkalausdrücken um sich werfen, ist bei Linken anderes beliebt. Der Begriff zionistisch steht hoch im Kurs, gerne in Kombination mit Begriffen, die ein Unrecht bezeichnen. Andere, die von den Forschern als Antisemiten der Mitbezeichneten, haben so eine Art Missionarsdrang.
Schämen sie sich.
Es gibt weniger offenen Hass, weniger Gewaltfantasien, stattdessen sind sie enttäuscht. Sie sehen eine moralische Verpflichtung, sie attestieren den Juden eine intellektuelle und moralische Schwäche. Sie treten als Lehrer, Richter oder Ratgeber auf.
Also zum einen waren wir sehr überrascht, als wir gesehen haben, dass nur 4% der Schreiber aus der rechtsradikalen Ecke kommen. Das hat uns persönlich auch sehr überrascht, weil ja nach wie vor der Satz gilt eigentlich, heute ist Antisemitismus primär ein rechtsradikales oder rechtes Phänomen. Das stimmt so nicht. Das sehen ja auch mittlerweile viele andere Antisemitismusforscher so. Also es gibt einen ausgeprägten linken Antisemitismus. Es gibt aber auch durchgängig seit Jahrhunderten eben den Antisemitismus der Gebildeten, der ja eigentlich maßgeblich war überhaupt für Judenfeindschaft und Antisemitismus. Denn der Antisemitismus kam ja erstmal von gebildeten Schreibtischtätern eigentlich oder von Kanzleien oder Kanzeln und wurde dann auf die Straße getragen. Und das sehen wir heute nach all diesen Jahrzehnten der Aufklärung erstaunlicherweise immer noch, dass 65% dieser Schreiber aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft kommen. Und da ist ein sehr, sehr hoher Prozentsatz von sehr, sehr gut gebildeten, auch historisch bewanderten Akademikern, die trotz ihrer Kenntnis alte antisemitische Stereotype artikulieren und reproduzieren. Vom Stil her, von der Rhetorik her sind natürlich riesengroße Unterschiede zu erkennen zwischen rechtsradikalen Schreibern und gebildeten Akademikern. Das zeigt sich ganz konkret, dass bei Rechtsradikalen tatsächlich auch sehr, sehr vulgär artikulierte Drohungen, Beschimpfungen und Beleidigungen vorherrschen. Diese bekannten Komposita wie Judenschweine, Juden sind alle Verbrecher, also generische Aussätze, in denen alle Juden kollektiv als dehumanisiert dargestellt werden, als Verbrecher, als rachsüchtige, entsetzliche, eklige Wesen, mit denen man nichts zu tun haben will. Also ein ganz vulgärer und brachialer Verbalantisemitismus, während die gebildeten Akademiker prinzipiell natürlich immer einleiten, ich bin kein Antisemit, aber, das ist wirklich einer der häufigsten Sätze, die wir in unserem Korpus gefunden haben. Und nach dem Aber kommen dann mehr rhetorisch ausgefeilte sprachliche Formen, oft in rhetorischen Fragen. Denken Sie nicht auch, dass die exzessive Gewalt in Ihrem Land zu viel Elend in der Welt führt? Und diese exzessive Gewalt, diese Frage wird dann beispielsweise an den Zentralrat der Juden gestellt und nicht an die israelische Botschaft. Also hier findet ja dieser Transfer statt. Deutsche Juden sind im Grunde genommen gar keine deutschen Bürger, sondern Israelis und sie sind mitverantwortlich für das, was in Israel geschieht. Das ist eine antisemitische Übergeneralisierung. Oder ein Professor fragt den Zentralrat der Juden in Deutschland, entspricht die exzessive Gewalt in Israel womöglich der Traditionslinie ihres Volkes? Also Implikatur, das jüdische Volk hat eine gewalttätige Traditionslinie und die spiegelt sich jetzt in Israel wieder. Das sind indirekte Verbalantisemitismen von gebildeten Akademikern, die aber nichtsdestotrotz natürlich alte, tradierte judiophobe Stereotype mit sich bringen.
14.000 Briefe, die Deutsche an den Zentralrat der Juden und an den israelischen Botschafter geschickt haben. Das ist das Material von Monika Schwarz-Friesel und Yehuda Reinhardts, ihr Material für das Buch Die Sprache der Judenfeindschaft im 21. Jahrhundert. Ein Buch, was auch ganz klar macht, dass Antisemitismus keine skurrile Randerscheinung ist einer sich ganz normal entwickelnden bürgerlichen Gesellschaft. Nein, die Gesellschaft selbst ist antisemitisch strukturiert. Der Antisemitismus und die Moderne, die gehören unauflöslich zusammen. Auch deswegen ist es durchaus sinnvoll, eine Forderung nach einer Kritik der bürgerlichen Gesellschaft aufzustellen und in die eine Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus zwecklos erscheint.
Weil eben gerade auch Bildung nicht unbedingt ein Garant ist, wie wir ja gesehen haben in unserer Studie, doch trotzdem darf man natürlich nicht aufgeben. Und ich denke, es ist wichtig, verschiedene Dinge mehr und mehr in das kollektive Bewusstsein von Menschen zu bringen. Nämlich A, dass Antisemitismus etwas ganz Besonderes ist und tief verwurzelt ist im abendländischen Denken und Fühlen. Also wir haben zum Beispiel auch sehr die emotionale Dimension von Antisemitismus in unserem Buch ja betont, dass die Leute schreiben, als ob es um ihre eigene Existenz ginge, was ungewöhnlich ist. Bei normalen Vorurteilssystemen finden wir das nicht. Dass die Leute sich verabschieden von der falschen Hypothese, dass Antisemitismus vor allem ein rechtsradikales Phänomen ist und dass man wesentlich mehr Aufklärungsarbeit machen muss mit neuen Erkenntnissen und neuen Prämissen und nicht immer nur sagen, naja, das ist ein historisches Phänomen oder es ist ein rechtsradikales Phänomen oder es ist ein Phänomen, was wir ja auch bei Islamophobie oder bei Homophobie oder bei Frauenfeindschaft finden. Das sind Dinge, die eher verschleiern und kontraproduktiv für eine Aufklärungsarbeit sind.
Ja, soweit Monika Schwarz-Friesel von der TU Berlin, die zusammen mit Yehuda Reinhardts vor ein paar Monaten ein Buch veröffentlicht hat. Das Buch Die Sprache der Judenfeindschaft im 21. Jahrhundert. Einziges Manko des Buches, der Preis. 77 Euro.
Also das bedauern wir auch sehr, aber es gibt ein Hoffnungszeichen. Wir wollen auf jeden Fall eine preisgünstige Taschenbuchausgabe so schnell wie möglich auch auf den Markt bringen. Und beispielsweise ist jetzt in Arbeit auch eine wesentlich kostengünstigere englische Ausgabe. Also wir arbeiten dran, dass dieses, wie wir auch denken, wichtige Aufklärungsbuch für einen günstigeren Preis zu bekommen.
Das Israel-Pseudos der Pseudolinken. So heißt es Essay, der bereits im Jahre 1970 geschrieben wurde, ein Essay von einem Schweizer Philosophen, ein Essay von Michael Landmann. Ein Essay, was jetzt nochmal neu aufgelegt wurde, vom Saira Verlag, herausgegeben von Jan Gerber und Anja Wurm.
Das sind zwei Texte von Michael Landmann. Der eine Text war auch namensgebend für das Buch, das Israel Pseudos der Pseudolinken. Dann gibt es noch einen zweiten Text, da setzt er sich auseinander mit einem damals antizionistischen aktuellen Text und antwortet auf Isaac Deutscher. Die Texte sind an die Linke gerichtet. Landmann verstand sich auch selbst als Linker, das merkt man auch den Texten an. Das ist auch als Warnung zu verstehen, dass es eigentlich eine Pseudo-Linke ist, beziehungsweise die Linke sich dorthin entwickeln würde, wenn sie den antizionistischen Weg weitergehen würde, den sie so seit 1967 gegangen ist.
Ja, soweit Anja Wurm über ein Buch, was nun neu herausgegeben wurde, also schon in den 70er Jahren verfasst wurde und nun neu erschienen ist, verfasst von Michael Landmann. Der hat sich als Philosoph vor allem mit Georg Simmel beschäftigt, hat einige Bücher über ihn ausgegeben, ist 1978 nach Israel ausgewandert, dort auch in den 80er Jahren verstorben und, wie Anja Wurm es schon gesagt hat, einer, der sympathisiert hat mit der sogenannten Neuen Linken. Im Buch heißt es zum Beispiel:
Nachdem die Empörung über die Gräuel des Faschismus im Zweiten Weltkrieg abgeklungen war, versank die Zeit schon wieder in den Schlaf des sich Abfindens mit dem Bestehenden. Es war die Neue Linke, die wieder eine Sensibilisierung brachte für das Unrecht. Sie entlarvte falsche Zwänge, Konventionen und Autoritäten.
Allerdings bemerkt Michael Landmann, dass die Sache einen Haken hat, denn er schreibt, dass selten eine Bewegung ein so großes Kapital so rasch verspielt hat. Und so ist das Buch, was gerade im Saira Verlag nochmal neu herausgegeben wurde, so eine Art verzweifelter Versuch, die sogenannte Neue Linke vom Antizionismus abzubringen. Wir bewegen uns also in die 60er Jahre, in das Jahr 1967, 1968, wo es durchaus noch Stimmen gab, in der BRD-Linken zum Beispiel, die aufmerksam gemacht haben auf die arabischen Vernichtungswünsche gegen den jüdischen Staat und die aufmerksam gemacht haben auf den Antizionismus auch in weiten Teilen der sogenannten APO und diesen kritisiert haben. Professoren wie Alexander Mitscherlich zum Beispiel oder Walter Jens wiesen darauf hin. 1970 dann, als Michael Landmann den Essay verfasst hat, war von solchen Stimmen nicht mehr viel zu vernehmen.
Wenn die arabischen Staaten Israel Aggressivität und Imperialismus vorwerfen, dann ist das zwar nicht gerechtfertigt, aber als ideologische Waffe des politischen und militärischen Gegners verständlich. Wenn dagegen europäische und amerikanische junge Intellektuelle, die außerhalb des Konflikts stehen, dies wiederholen, dann bleibt von der Waffe, die als solche jenseits von Moral und Logik steht, nur die schlechte Argumentation übrig. Wenn sie für Ausbruch und Fortbestehen des Krieges das seit zwei Jahrzehnten zu Verhandlungen bereite Israel verantwortlich machen, dann verstoßen sie gegen Gerechtigkeit und Wahrheit. Im momentanen Affekt gegen Israels Regierung, die wie jede Regierung Fehler macht, überbürden sie auch nicht begangene Schuld und verschleiern damit die wahre Ursache des Krieges, die permanente Weigerung der arabischen Seite, Israel als Staat bestehen zu lassen.
Also wir sind auf das Buch aufmerksam geworden. Ich habe das vor vielen Jahren mal in einem Antiquariat gefunden in Potsdam und wir kannten es vorher nicht. Also weder Jan Gerber, der zweite Herausgeber, oder ich. Man findet es auch kaum in der Rezeption, also wenn man sich mit Antizionismus bzw. mit der Kritik des Antizionismus innerhalb der Linken beschäftigt, findet man eigentlich Michael Landmann kaum. Also es ging kaum damals jemand auf das Landmann-Buch ein. Anders jetzt als Henrik im Bruder in den 80er Jahren oder Jean Amery mit der ehrbare Antisemitismus. Das Buch ist trotzdem lesenswert, auch heute noch. Und es hat leider auch nichts an Aktualität verloren. Es ist heute noch lesenswert, weil Michael Landmann eine sehr faktenreiche Analyse darlegt. Zum einen setzt er sich mit der Situation in Nahost auseinander, zeigt, wie die Situation eigentlich ist vor Ort, also wie man einfach, wenn man sie sachlich betrachten würde, wie sie ist und wenn man nicht sozusagen die Situation unter der Brille des antiimperialistischen Weltbildes betrachtet, das zum einen und zum anderen analysiert er einfach auch die Linke, also ist eigentlich einer der ersten, wo man das nachlesen kann, was man heute weiß. Also sprich, dass die dritte Welt einfach eine Projektionsfläche für die Linke war. Dass man da eigene Projektionen, eigene Kämpfe, die man zu Hause nicht machen konnte, weil man nur die Kämpfe an der Uni hatte, die man selbst nicht ausfechten konnte, dass da eigene Wünsche oder Träume in die dritte Welt gelegt wurde. Und es war einer der ersten, der das auch analysiert hat und der auch diesen Anti-Imperialismus analysiert hat, obwohl man auch selbst merkt, dass er ein Linker ist. Also er hält da trotzdem noch an diesen Kategorien fest. Und das ist eigentlich auch das Spannende an diesem Buch.
Ja, Anja Wurm, die mitverantwortlich ist dafür, dass Michael Landmanns Essay oder zwei Essays sind es ja, nochmal gerade neu erschienen ist, neu aufgelegt wurde im Saira Verlag. Und wer sich das Buch anschaut, der wird konfrontiert mit etwas, was man sekundären Antisemitismus nennt. Also eine Verschiebung in der judenfeindlichen Agitation. Der sekundäre Antisemitismus bezeichnet eine Judenfeindschaft, die erst nach 1945 entstanden ist, heißt, dass so die klassischen Stereotype randständig geworden sind. Nicht ganz verschwunden sind, aber nicht mehr so zentral sind. Also nicht mehr die lange Nase, nicht mehr der Wucherjude ist die Verkörperung der Weltverschwörung. Nein, Israel. Der Judenhass kommt in Form von Staatskritik daher.
Bis zum Sechstagekrieg erschienen die Israelis als die Underdogs, die man verteidigen muss. Nach ihrem Sieg verlagert sich das natürliche Mitgefühl auf die Unterlegenen. Dieses Mitgefühl ist kurzsichtig.
Der sekundäre Antisemitismus wird relativ häufig als Erklärung herangezogen, wenn man sich die Motive anschaut, die für einen Antisemitismus in der politischen Linken tragend sind. Die Idee dahinter, es gibt Schuldgefühle, die will man abwehren. Und deswegen setzt die Linke die Politik des Staates Israel mit der Shoah gleich.
Zu einem guten Teil beruht das Israel-Pseudos der Pseudolinken auf der mechanischen Übertragung eines allgemeinen Denkschemas auf eine ihm unangemessene Situation. Statt den geschichtlich singulären Prozess zu analysieren, verfällt sie, so wie sie überhaupt geschichtsfremd ist, einer oberflächlichen Analogie.
Landmann belegt, dass Israel nicht mit Hilfe eines westlichen Imperialismus entstanden ist, sondern umgekehrt. Gegen ihn, er verweist auf sozialistische Traditionen in der Kibbutz-Bewegung, er verweist auf den Feudalismus in den arabischen Staaten, er verweist auf die Begeisterung für den Nationalsozialismus in Ägypten und kommt zu einem Urteil.
Wer die Beweise für die arabischen Vernichtungsdrohungen gegen Israel nicht sehe, will sie nicht sehen.
Im zweiten Teil, also im zweiten Essay, geht es Michael Landmann um eine Flugschrift vom Trotzki-Biografen Isaac Deutscher. Die Flugschrift hieß Der israelisch-arabische Konflikt. Und da fragt er dann, wie es Isaac Deutscher wagen kann, angesichts der unverhüllten und auf Eroberung gerichteten Strategie der Nachbarstaaten von der Aggressivität Israels zu sprechen. Und sagt ganz klar, hätte Israel sich nicht verteidigt, so würde es jetzt nicht mehr existieren. Landmann appelliert auch hier an die Linke.
Als das europäische Judentum in Hitlers Mordfabriken unterging, stand das Establishment ohne sich zu rühren daneben. Will die neue Linke passiv daneben stehen und sich dadurch mitschuldig machen, will sie es gutheißen, wenn das unausmalbare, aber arabischerseits täglich angedrohte geschehen sollte und Israel untergeht? Gegen den atavistischen Vorsatz, einen ganzen Staat und ein ganzes Volk zu annullieren, kann es auch und gerade seitens der Linken nur eine Reaktion geben. Solidarisierung mit dem, der annulliert werden soll. Solidarisierung gewiss nicht seinem So-Sein, aber mit seinem Dasein.
Die Israel-Pseudos der Pseudolinken, genau so heißt der Essay vom Schweizer Philosophen Michael Landmann, der 1970 bereits verfasst wurde und nun nochmal neu aufgelegt wurde im Saira Verlag. Mitherausgeberin ist Anja Wurm.
Es gibt ja natürlich auch jüngere Leute, die, was weiß ich, 18 sind, 20 sind, sich vielleicht damit auch erstmal auseinandersetzen. Und das ist einfach ein gutes Buch zum einen für die jüngeren Leute. Auf der anderen Seite ist es, wie gesagt, aber trotzdem noch interessant für Leute, die sich damit schon auseinandergesetzt haben, weil da auch Fakten drin sind, die wir zum Beispiel gar nicht wussten. Also das sind so Detailsachen zum Nahostkonflikt, die in dieser Faktenauseinandersetzung genannt werden oder erläutert werden, die dann auch für andere neu waren. Das war auch so eine Motivation. Zum Beispiel hat er eine Antwort an Isaac Deutscher, auch ein Part zu den Flüchtlingen, also der Vorwurf, Israel hat sehr viele Palästinenser zu Flüchtlingen gemacht, das stimmt ja auch. Er weist aber auch darauf hin, dass es sehr viele Bemühungen gab, Palästinenser als Bürger in den neuen Staat aufzunehmen und sehr viele Aufforderungen zum Beispiel vor der Staatsgründung schon.
Ja, und so kann man sie dann finden bei Michael Landmann. Aktuelle Argumente gegen Israel, die schon vor 40 Jahren widerlegt wurden, zum Beispiel von Michael Landmann. Allerdings schwingt da auch eine Befürchtung mit, nämlich dass der Antisemitismus sich nicht durch Fakten entkräften lässt. Im Gegenteil, der Hass wird nicht durch das hervorgerufen, was Israel tut. Und er kann auch nicht dadurch gemindert werden, dass Israel sich ändert oder indem die ganzen vorgebrachten Argumente als falsch entlarvt werden. Dennoch, oder gerade deswegen, hat der Saira Verlag ein bemerkenswertes Dokument zugänglich gemacht, ein bemerkenswertes historisches Dokument mit der Neuveröffentlichung oder Wiederveröffentlichung des Buches Die Israel-Pseudos der Pseudolinken.